Ich hätte gern das Ergebnis meiner Computerpornografie.
Herzlich willkommen zu Fast Track Folge 86. Ich bin der Andi, bei gefühlten 50 Grad im Dachbüro. Und Sebastian, ich glaube, du hast ein bisschen kühler bei dir, oder?
Und das, obwohl ich im Kessel bin, über den du immer so schimpfst.
Also nicht so gute Luft, aber wenigstens kühler wahrscheinlich.
Genau. Aber trotzdem bockheiß. Naja, ich glaube, da leiden wir alle gerade ziemlich drunter.
Ja, es ist der Wahnsinn. Was haben wir denn heute für Themen? Also das erste Thema, was wir nochmal ansprechen wollten, ist, wir suchen immer noch Unterstützung für den Fast Track.
Genau, meldet euch doch bei uns. Natürlich geht's um Social Media, so ein bisschen unser Stiefkind, aber sicherlich auch so im Bereich Recherche, gegebenenfalls Interview führen. Ich glaube, einfach mal melden und mit uns ins Gespräch gehen, oder?
Mitmoderieren, Interviews machen, wir sind eigentlich jetzt sehr offen, oder?
Ja.
Für also alles Mögliche. Jeder, der sich beteiligen will, irgendwie kreativ, fachlich, ist willkommen. Es gibt einfach kein Geld.
Genau. Wir wollten schon so lange Geld damit verdienen, haben es bis heute nicht geschafft, aber wenn ihr noch ein gutes Geschäftsmodell nebenbei mitbringt, ist das auch vollkommen in Ordnung.
Ja, genau. Bringt uns indirekt Geld, ja.
Gut.
Ja.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf den Notfallpflegekongress hinweisen.
Stimmt, es gibt auch offene Stellen, also offene Plätze.
Und 8. Oktober, es gibt offene Plätze. Es gab ja jetzt das Marienhospital, in dem das Ganze stattfindet, war ja medial recht vertreten wegen eines Insolvenzantrages. Nichtsdestotrotz, der Notfallpflegekongress findet auf alle Fälle statt. Der Betrieb geht ja auch weiter, also keine Angst, ihr könnt euch trotzdem anmelden.
Ja, also im Sinne des Mottos deines Kongresses, the show must go on.
Genau, super Überleitung. 5 Jahre Jubiläum und die Rock Edition, also kommt unbedingt vorbei.
Okay, dann hast du mal wieder ein Interview geführt.
Genau.
Ich glaube mit Ramona, die den Preis für die beste Modularbeit der Notfallpflege der Degina erreicht hat.
Genau, man kann ja jedes Jahr bei der Degina die besten Fachmodularbeiten der Notfallpflege einreichen und dieses Jahr hat Ramona gewonnen. Du hast jetzt die ganze Zeit ausschnittsweise den Titel auswendig gelernt, Andi, das möchte ich dir jetzt nicht wegnehmen.
Also ausschnittsweise, der Titel ist sehr umfangreich. Ich kann den Anfang wiedergeben. Es geht um das Erkennen und die Versorgung sterbender Patienten in der Notaufnahme.
Genau, ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema und ist auch ein sehr spannendes Interview. Also hört unbedingt da rein.
Ja.
Bevor wir loslegen, noch eine Bitte. Wir würden uns sehr über gute Bewertungen freuen und gerne einen regen Austausch über die Homepage oder Social Media.
Ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach mit dem Interview.
So, heute geht es um die Erkennung und Versorgung sterbender PatientInnen in der Notaufnahme. Die Entwicklung eines Strukturmodells zur Verbesserung der Versorgungssituation. Langer Titel jetzt erstmal. Dazu begrüße ich ganz herzlich Ramona Hemmer. Du hast dazu eine spannende, prämierte Arbeit geschrieben, als beste Facharbeit, gerade ganz frisch prämiert von der Degina, also als beste pflegerische Arbeit. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und vielleicht magst du dich ganz kurz selber vorstellen, Ramona.
Ja, hi. Genau, vielen Dank. Ist alles ganz neu für mich. Ich bin total gespannt. Ich heiße Ramona Hemmer, komme aus Bad Dürkheim, aus der Klinik tatsächlich, aus dem evangelischen Krankenhaus. Habe jetzt im Januar in Ludwigshafen meine Fachweiterbildung beendet und dann auch die Facharbeit eben geschrieben. Ja, das so grob zu dem. Genau. Viel mehr gibt es über mich gar nicht so zu sagen.
Wahrscheinlich gäbe es noch ganz viel, aber es belassen wir es erstmal im Moment. dazu. Den Titel habe ich ja schon mehr oder weniger vorgelesen. Wie kamst du zu diesem Titel oder wie kamst du überhaupt auf dieses Thema?
Ja, das ist bei uns die Situation im Haus. Bei uns laufen die Palliativpatienten, wenn sie kommen, als Elektivpatienten. Mhm. Also das sind geplante Aufnahmen, die quasi kommen. Und wir hatten es jetzt öfter mal, gerade in einer stressigen Notaufnahmesituation, die ganze Notaufnahme ist voll, wir haben Overcrowding und alles. Dann kommt so ein Palliativpatient, der über uns aufgenommen werden soll, bevor er dann auf die Station geht. Und dann liegt der Patient bei uns, wird ärztlicherseits nicht gleich gesehen, weil wir eben nur pro Dienst einen internistischen Arzt haben und der sich halt primär um die Notfallversorgung kümmern muss. Und dann versterben die Patienten bei uns in der Notaufnahme. Das ist weder für die Patienten schön, noch für uns, weil wir sie nicht begleiten können. Und dann habe ich mir die Gedanken gemacht, okay, wie kann man das denn verändern? Wie werden die Patienten mehr gesehen? Und wie kann man der Patientengruppe so ein bisschen besseres Standing geben im Endeffekt?
Du hast ja jetzt im Prinzip schon angedeutet, dass es sehr viele strukturelle Schwierigkeiten gibt. Welche strukturellen Schwierigkeiten erschweren denn so eine würdevolle Betreuung sterbender Patienten, Patientinnen in der ZNA? Kannst du das so ein bisschen zusammenfassen?
Ja, also im Endeffekt, so eine Notaufnahme hat ja immer mit Entry- und Exit-Block zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Also es kommen zu viele Patienten an für die Personalmenge, die da ist. Wir sind ein sehr kleines Haus tatsächlich. Wir haben nicht so viel Personal bei uns in der Notaufnahme. Dennoch sind die Patientenzahlen steigend, also man kommt schwer hinterher. Es kommt noch ein Rettungsdienst, dann ist es schon perfekt im Endeffekt. Dann Exit-Block, die Stationen sind auch überlastet, können nicht zeitnah aufnehmen. Wir müssen die Patienten dann dauerhaft versorgen, müssen uns da weiter kümmern, auch wenn die von unserer Seite eigentlich schon fertig wären im Sinne. Ja, dann hat man eine Overcrowding-Situation, kennt auch, glaube ich, jede Notaufnahme. Und dann kann man sich nicht mehr wirklich gut kümmern, ja.
Ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst, kann jeder und jede nachvollziehen.
Genau, ja. Das ist halt das und das macht halt sehr unzufrieden und man merkt das deutlich an den Mitarbeitern, dass sie dann auch weniger motiviert sind, weil sie genau wissen, sie können an der Situation wenig ändern und müssen sich dem ergeben quasi.
In deiner Arbeit, die übrigens auch bei uns auf der Homepage aufgeschalten ist, also wer nachlesen möchte, kann das sehr gerne tun. In deiner Arbeit beschreibst du auch die Sterbephasen. Vielleicht machen wir da ganz kurz eine Exkursion hin, dass wir uns das Ganze auch noch so ein bisschen bildlich besser vorstellen können. Kübler-Ross ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, die sich mit den Sterbephasen da mal auseinandergesetzt hast. Aber vielleicht kannst du uns jetzt mal ganz kurz erläutern, für die jetzt da noch nie die Phasen gehört haben oder einfach nochmal einen Refresher brauchen.
Ja, na klar. Ja, das ist ja meistens so Sachen, die man in der Grundausbildung lernt. Das ist ja bei dem anderen einen oder anderen dann doch ein bisschen länger her.
Ja.
Deswegen, ja, im Endeffekt ist das in 5 Phasen unterteilt. Die erste Phase ist so ein bisschen die Phase nicht wahrhaben wollen. Also die Patienten verleugnen erstmal, dass sie eine schwerwiegende Erkrankung haben, können das eben nicht begreifen und schieben das von sich weg. Dann in der nächsten Phase ist dann so die Zornphase, da kommen die ganzen Gefühle von Ärger und Wut. Dann verstehen die Leute so das erste Mal, es gibt eigentlich keinen Ausweg aus dieser Situation. Ich müsste mich jetzt damit arrangieren, aber kann das halt emotional einfach noch nicht. Mhm. Genau, dann in der dritten Phase ist so die Verhandlungsphase. Da fangen die Patienten dann auch an, mit uns zu sprechen. Ja, wenn ich jetzt aufhöre zu rauchen, wird es dann mit der Lunge besser? Oder so Situationen, dass man einfach versucht, irgendwie noch was rauszuholen, in Anführungszeichen, aus seiner Situation. Mhm. Dann kommt die vierte Phase, die Depression. Die sehen wir relativ häufig, habe ich so das Gefühl, bei Patienten, die kommen mit infausten Diagnosen. Die sind traurig, haben resigniert im Endeffekt in ihrer Situation und ja, eine gewisse Hoffnungslosigkeit tatsächlich. Auch sagen sie ganz oft, ja, hätte ich doch mit meinem Mann das und das noch gemacht oder mit meinen Kindern. Also so Schuldgefühle über Sachen, die man vermeintlich verpasst hat in der Situation, gerade wenn es junge Patientinnen sind, die auf der Palliativstation aufgenommen werden. Mhm. Genau, und als letztes die Akzeptanz. Also die Leute versuchen sich mit ihren Diagnosen auseinanderzusetzen und akzeptieren das und versuchen dann daraus das Beste zu machen. Das finde ich in Anführungszeichen ganz schön, weil die Leute dann doch wieder so ein bisschen Motivation sehen, noch was draus zu machen, weil ja nicht jeder, der palliativ aufgenommen wird, heißt, der verstirbt, sondern die kommen ja auch ganz oft zu uns zur Schmerzeinstellung oder sonst was. Das ist auch immer dann ganz angenehm, wenn man so Leute beobachtet. Nichtsdestotrotz ist es bei den Phasen ja so, dass nicht jeder Patient jede Phase durchläuft, muss man sagen. Mhm. Deswegen ist das mittlerweile so ein bisschen kritisch gesehen, das Modell. Aber ich fand das ganz gut, deswegen habe ich es auch mit reingenommen, um so das Erlebensspektrum von so einem Patient wiederzuspiegeln. Weil man kann schon sehen, wo die gerade sind, aber es muss nicht heißen, dass jeder Patient die Phasen durchläuft.
Genau. Haben denn die Phasen, du hast es schon so ein bisschen angedeutet, Einfluss auf unsere Begleitung in der Notaufnahme?
Auf jeden Fall. Man muss sich man sollte sich emotional schon auf den Patient einstellen. Also man kann nicht jeden Palliativ oder nicht jeden sterbenden Patienten nach Schema F versorgen. Das funktioniert einfach nicht. Man kann sich an objektiven Faktoren entlanghangeln. Die habe ich auch versucht aufzulisten dann in dem Akronym. Da sprechen wir später sicher noch drüber. Aber gerade so die emotionale Versorgung, das ist halt wichtig, dass man da schaut, wo befindet sich der Patient gerade, wie kann ich ihn denn unterstützen und was braucht der Mensch von mir.
Also wäre es gut für uns, so ungefähr eine grobe Einschätzung zu haben, wo befindet er sich, einfach um das nochmal zusammenzufassen und dass ich mich dann irgendwie auch selber emotional drauf einstelle.
Ja, genau. Ist natürlich auch wieder in einer vollen Notaufnahme schwierig, das umzusetzen, aber ja, auf jeden Fall.
Du hast gerade schon das Akronym erwähnt, beziehungsweise das Modell, das du entwickelt hast, ein Modell Sterbende zu erkennen. Braucht es das? Mal ganz plump gefragt, wieso ist das nötig?
Also ich finde, man braucht das schon, weil gerade junge Kollegen, die jetzt vielleicht noch nicht so viele sterbende Patienten gesehen haben, ja, wir haben jetzt frisch Examinierte, die sind ganz froh gewesen, als ich denen das erklärt habe, weil so ein sterbender Patient, die sehen immer ähnlich aus, in Anführungszeichen, aber nicht gleich, sage ich ganz gern. Also es gibt gewisse Faktoren, die kann man bei jedem erkennen, aber es stellt sich halt immer ein bisschen anders dar. Und es gab halt nichts oder keinen Score, der jetzt wirklich auf sterbende Patienten ausgerichtet ist, wo beschrieben wird, der Patient leidet darunter oder hat vor allem die Problematiken. Und deswegen habe ich mich damit auseinandergesetzt, um rauszufinden, okay, der Patient ist sterbend oder bald versterbend und der braucht was anderes als ein anderer Patient, genau.
Wie bist du denn dabei vorgegangen und welche Parameter haben es dann in deinen Score geschafft?
Also als Grundlage oder als Grundstrukturidee habe ich mir den NEWS2-Score nochmal angeschaut, weil der ja auch so kritische Beobachtung von Patienten macht, also rauszufinden, wie kritisch die Patienten eben sind. Zwar in Richtung Sepsis, so Sepsis-Scoring-mäßig, aber ich fand die Vitalzeichen recht passend, deswegen habe ich die bei mir auch aufgenommen.
Ja.
Genau, das war so, also Vitalzeichen-mäßig. Was ich noch hinzugefügt habe, was beim NEWS nicht mit drin ist, ich habe die Angstskala von der Margot-Dietz-Wittstock noch mit aufgenommen.
Mhm. Ja.
Weil die S3-Leitlinie Palliativpflege ja auch sagt, Angst verschlimmert maßgeblich die Atemnot. Und das ist ein Hauptproblem von sterbenden Patienten. Also 80% leiden unter einer Atemnot. Ob die jetzt messbar ist, in Anführungszeichen, oder nicht, ist erstmal dahingestellt, ja. Und das ist dann halt wie ein Teufelskreis. Die haben Angst, die Atemnot verschlimmert sich, dadurch entsteht noch mehr Angst und das ist dann so eine Abwärtsspirale im Endeffekt. Mhm. Genau. Und deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil das eben ein ganz großer Punkt ist. Was ich für mich noch mit reingenommen habe, ist das Thema Einziehungen, das Spitzwerden, was so diese erfahrenen Schwestern mir in der Grundausbildung versucht haben nahezubringen, schau mal, der Patient wird spitz. Da konnte ich eine Zeit lang nicht so viel mit anfangen. Und dann, wenn man es dann ein paar Mal gesehen hat, ah ja, das meinen die, also dieses Mund-Nase-Dreieck, das weiß wird, dass die Menschen nach oben schauen, so dieser Faktor.
Ja.
Genau, weil, ja, das habe ich noch mit aufgenommen. Ja, und ansonsten Recap-Zeit für die Haut, Hautdurchblutung, genau. Ja. So grob erklärt.
Also schon auch an vorhandenen Strukturen hast du dich orientiert und diese dann ein Stück weit erweitert. Validiert ist das Ganze bisher nicht, oder? Nee. Hast du da
tatsächlich
noch?
Nicht.
Also tatsächlich, ich meine, ich finde das jetzt nicht so erstaunlich, weil so lange ist es ja jetzt noch gar nicht in deiner Arbeit erschienen. Das braucht ja alles auch ein bisschen Zeit.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt. Ich hätte das ganz gerne schon umgesetzt, beziehungsweise wir sind gerade dran. Eine Ärztin von uns, die auch die Palliativstation mitbetreut, hat mich jetzt auch um die Unterlagen gebeten und um das Akronym, damit wir zusammen eine SOP für die Notaufnahme erstellen, weil sie halt ganz oft die Aufnahmen macht.
Ja.
Und ja, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen miteinander sprechen, wie man das dann implizieren kann in die Notaufnahme, wie man das einbauen kann, damit das eben durchgeführt wird und damit es halt ja validiert werden kann, also dass es halt überhaupt erstmal ein paar Zahlen gibt, sage ich jetzt mal.
Genau. Aber du planst schon, da auch noch weiter dran zu bleiben und gegebenenfalls, ich sag mal in Anführungszeichen, etwas weiter zu forschen in diesem Bereich?
Würde ich total gern, ja.
Vielleicht ergibt sich ja jetzt auch hier, wenn ich jetzt mal ganz spontan einen kleinen Aufruf starten darf, falls da dich jemand unterstützen möchte, vor allem auch mit Zahlen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Person Interesse dran hätte. Ich weiß aber nicht, wie du dazu stehst. Ich habe dich damit jetzt überfahren.
Ich finde es total gut, total schön. Ich hätte da richtig Lust, auch noch mehr Zahlen, auch vielleicht aus größeren Notaufnahmen zu bekommen, weil ja, wir sind sehr klein, aber es gibt ja durchaus größere Häuser, bei denen das vielleicht auch so ist. Ja, da hätte ich schon sehr Lust, da was zu machen.
Genau, also nehmt Kontakt auf. Ich kann gerne auch Kontakt weiterleiten, wenn Interesse besteht. Ich weiß jetzt gar nicht auf der Arbeit, ob da eine Kontaktadresse bei dir draufsteht, die bei uns auf der Homepage ist, aber ansonsten leite ich da gerne auch Kontakte weiter.
Ja, perfekt.
Gut, kommen wir aber jetzt mal zurück. Du hast uns jetzt erklärt, wie du vorgegangen bist und wir in der Notfallmedizin, Notfallpflege lieben ja Akronyme. Und
ja.
Du hast ein wunderbares Akronym abgeleitet, das uns dann auch helfen soll, die Sterbenden besser zu erkennen. Magst du uns das ganz kurz einmal vorstellen?
Ja, na klar. Also mein Akronym ist das HAVEN-Akronym. Das habe ich erstens mal so genannt, weil die Buchstaben ganz gut passen. Und zweitens, weil das für mich so ein bisschen der sichere Hafen. Also HAVEN ist ja im Englischen der Hafen, der sichere für die Patienten. So habe ich mir das hergeleitet, fand ich sehr passend. Und ich habe das untergliedert in Haut, also für H, A für Atmung, V war für die Vitalzeichen, E für die Einziehungen und N für die Neurologie. Das sind so die Hauptpunkte, in die ich das unterteilt hatte. Beim Thema Haut habe ich den Hautkolorit mir angeschaut. Also ist der Mensch blass oder hat rosig, hat er eine Zyanose? Ja, das war so.
Ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, das kennt jeder von uns. Die Haut hilft uns ja sehr viel, so bei dem ersten Eindruck und der ersten Einschätzung. Da erkennen wir ja ganz, ganz viel schon. Manchmal ist es nur das Bauchgefühl, manchmal können wir es auch klar benennen, aber da sehen wir ja relativ schnell, ob es einer Person gut oder eben nicht so gut geht.
Genau, richtig, ja. Und im Endeffekt ist dieses Akronym ja genau das, so versuchen, Bauchgefühl ein bisschen greifbarer zu machen. So, das war mein Hintergedanke daran, ja. Ja, und deswegen, genau, Haut ist so das Thema gewesen. Man kennt die Patienten, die blass reinkommen, wo man sich denkt, irgendwas ist da komisch, man guckt mal genauer. Und dann eben die Recap-Zeit, kann man mal schauen, wie ist denn die Durchblutung in den Extremitäten? Wenn jetzt noch keine Zyanose da ist, guckt man trotzdem, okay, ist die noch in der Norm oder eben größer 3 Sekunden?
Ja.
Genau. Das war so das Thema Haut. So der erste Eindruck sieht man relativ zügig. Dann die Atmung. Da habe ich die Sättigung, allerdings ohne Sauerstoffzufuhr, damit man halt ein objektives Mittel hat, mit eingenommen. Was natürlich, wenn die Patienten dann am Monitoring sind, die Atemfrequenz auszählen. Das kommt auch aus dem New Score tatsächlich, die Atemfrequenz.
Ich bin ich würde mich als Atemfrequenzfetischist bezeichnen. Ich finde, das ist einer der besten Parameter, die wir haben.
Ja, tatsächlich, finde ich auch. Allerdings nicht aufs Monitoring bezogen, sondern wirklich selber hingehen und auszählen, weil die Monitore, die zeigen ja manchmal ein bisschen, ja, interessante Sachen an.
Ja, sehr guter Punkt.
Ja, wirklich nicht darauf verlassen, sondern mal selber hingehen und zählen, auch wenn es dann mal eine Minute Zeit kostet, dann ist das eben so.
Ja, absolut.
Ja, das ist wichtig bei dem Punkt zu sagen, weil ganz oft, oh, der Patient hat eine Atemfrequenz von 30 am Monitor, man geht hin und eigentlich wackelt dann nur die ganze Zeit am Monitor rum. Deswegen wirklich kurz Zeit nehmen dafür. Ja, dann habe ich ja vorhin schon erwähnt, bei der Atmung die Angst mit dabei. Da fand ich die Angstskala total toll. Ich war auch sehr froh, dass jetzt bei dem Notfallpflegepreis die Frau Wittstock zugehört hat, dass ich mal mit ihr sprechen konnte. Das war total schön für mich, weil ich das halt eben so gut fand. Mhm. Für die Einschätzung, ja. Genau. Und dann habe ich als Überbegriff noch pathologische Atemmuster mit reingenommen. Ich dachte mir, naja, wenn man in der Notaufnahme arbeitet, weiß man, was pathologische Atemmuster sind. Deswegen habe ich das nicht näher aufgeführt. Habe ich gedacht, das ist nicht näher erklärungswürdig in dem Punkt. Natürlich kann man das noch näher aufgliedern, aber sonst wäre der Score auch viel zu groß geworden. Und da ist einfach nur, habe ich pathologische Atemmuster, ja oder nein?
Ja.
Genau, die Atmung ist sehr groß ausgefallen bei dem Akronym, eben weil es eine Hauptproblematik von den Patienten ist, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Genau, deswegen ist es sehr groß ausgefallen. Bei dem nächsten Thema, die Vitalzeichen, ist im Endeffekt Puls, Blutdruck und Schmerz mit dabei. Der Schmerz, den habe ich mit aufgenommen, weil das halt auch eben eine Problematik ist, die auf die Atmung sich niederschlägt. Ein Patient, der Schmerzen hat, atmet nicht so, wie er normalerweise atmen würde vielleicht.
Ja.
Genau, deswegen war das noch so ein Punkt. Dann die Einziehungen. Hat man es oder hat man es nicht? Das Spitzwerden, das Bauchgefühl wieder. Und die Neurologie, da habe ich eben Vigilanzminderung mit aufgenommen, weil naja, sterbende Patienten werden irgendwann somnolent. Das wissen wir und deswegen habe ich das mit aufgenommen, um das halt besser einzuschätzen, ja.
Jetzt hast du das Ganze ja noch farblich hinterlegt in vier Kategorien, grün, gelb, orange und rot. Aha. Was sagt mir das denn jetzt, wenn der Patient, die Patientin zum Beispiel im orangenen Bereich ist? Was kann ich jetzt daher ableiten?
Ja, das ist auch so ein bisschen vom News-Score geklaut, dieses Farbscoring. Ich habe mir das so überlegt, dass eben bepunktet wird, hat der Patient einen roten Punkt, zwei orangene oder drei gelbe sozusagen. Immer zwei orangene Punkte würde gleich viel wertig sein wie ein roter Punkt und dann eben bei zwei roten Punkten mal ein direkter Arztkontakt. Nicht, dass der Patient wieder ewig liegt, bis ein Arzt mal kommt.
Ja.
Und ab drei roten Punkten eigentlich gar keine große Behandlung, Diagnostik, sonst irgendwas in der Notaufnahme, sondern eine direkte Aufnahme auf eine Palliativstation, weil eben dann diese Zeit für den Mensch sehr begrenzt ist.
Ja.
Genau. Okay. Wie gesagt, das ist halt noch nicht validiert. Das heißt, diese Bepunktung im Anführungszeichen muss man dann anpassen. Ob das so passt oder nicht, das würde man dann halt erst mit der Erfahrung rauskriegen in der Anwendung, finde ich. Ja.
Ja. Aber es soll schon auch klare Konsequenzen haben und nicht nur einfach ein Alarmsignal sein, da könnte jetzt was passieren, sondern dein Ziel ist schon, dass dann aufgegliedert ist, bei so und so vielen Punkten sollte das und das geschehen.
Genau, ja.
Prima.
Man muss halt dann schauen, wie die Bepunktung dann ausfällt. Wie gesagt, das muss man dann ableiten, aber ja, so sollte es sein.
Ich bin jetzt schon gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Ich werde es auf alle Fälle verfolgen. jetzt lass uns mal wieder vom Haven Score wegkommen. Du hast eine Kapitelüberschrift in deiner Arbeit, möchte ich mal kurz zitieren. Grundsätze in der Begleitung von Sterbenden in der Notaufnahme. Was sind denn die Grundsätze?
Ja, wichtig ist bei der Versorgung, dass der Patient und die Angehörigen im Mittelpunkt stehen. Natürlich der Patient vor allem, aber die Angehörigen darf man nicht vergessen. Auch die sind verunsichert und wissen nicht, wohin. Die muss man mit einfangen. Auch für uns in der Notaufnahme wichtig. Wir haben oft Angehörige, die dann schwierig werden. Deswegen am besten gleich zu Anfang mit einfangen und zum Patient und die zusammen sein lassen in der Notaufnahme, wenn es natürlich baulich möglich ist.
Ja.
Dann die Würde des Patienten steht im Mittelpunkt. Also wir machen keine große Diagnostik mehr, die eh keine Konsequenz hat. Der Patient wird angeschaut, was braucht er, das hatten wir ja vorhin gerade schon bei den Sterbephasen, was benötigt er überhaupt von mir, und darauf gehe ich ein. Dann wichtig ist die individuelle Wahl des Sterbeorts. Auch das ist in der Leitlinie fixiert, dass jemand da sterben sollen darf, wo er das gerne möchte. Das ist ja in den meisten Fällen nicht die Notaufnahme. Also ich kenne keinen, der sagt, ach, bei euch ist es so schön, da möchte ich gerne bleiben.
Ja, wobei man jetzt da natürlich auch sagen muss, nur wenige würden jetzt auch sagen, im Krankenhaus generell.
Genau, natürlich. Wobei ich mittlerweile sage, unsere Palliativstation, die haben das so schön gemacht da oben. Und lieber dort als sonst irgendwo im Krankenhaus oder im Altenheim bin ich mittlerweile so der Verfechter von. Also die leisten da richtig gute Arbeit tatsächlich. Also da fühlt man sich wirklich gut aufgehoben. Ja.
Das ist schön zu hören. Und falls Sie diesen Podcast hören, werden Sie sich wahrscheinlich jetzt auch sehr freuen.
Ja. Ja. Genau, mal abgesehen davon, eine Basisversorgung ist wichtig für die Patienten. Also quasi die Hauptproblematik, wie ich es vorhin angesprochen habe, Schmerz, Atemnot und Übelkeit, was den Patienten halt die meiste Problematik bringt. Das sollte eingefangen werden durch geeignete Medikation auch. So der Goldstandard der Palliativpflege, habe ich mir sagen lassen, ist natürlich gleich schon mit Morphinperfusor anzufangen in der Notaufnahme. Ne? Das ist bei uns noch nicht verankert, würde ich aber gern tatsächlich, weil ich finde das auch sehr sinnvoll. Genau, dann die Diagnostik ohne therapeutische Konsequenz. Also man braucht dann nicht noch einen Röntgen-Thorax und dann noch ein Sono machen und den dritten Urinstatus. Das ist halt für so einen Patienten nicht sinnvoll, weil es hat halt einfach keine Konsequenz in dem Punkt mehr. Das sollte man auf jeden Fall unterlassen. Auch so eine Blutdruckmessung. Ich brauche da bei einem sterbenden Patienten keine Blutdruckmessung, die alle halbe Stunde, alle 20 Minuten, 10 Minuten aufpumpt. Da reicht's, wenn ein EKG dran ist, dass man vielleicht noch den Todeszeitpunkt dokumentieren kann. Das ist halt für unsere Doku wichtig und das nervt den halt nicht. Aber so eine Blutdruckmessung ist ja dann schon eher was Unangenehmes. Das muss nicht sein.
Absolut.
Genau. Also das minimieren. Die Umgebung sollte ruhig sein. Ich bin da ganz froh, wir haben bei uns in der Notaufnahme einen Raum, bei dem man beide Türen zumachen kann. Da steht auch immer ein Bett drin mit Monitoring.
Ja.
Da kommen tatsächlich auch bei uns die Palliativpatienten an und gehen dann tatsächlich in diesen Raum zur Aufnahme, weil es halt einfach ruhiger ist. Der ist relativ nah an der Wagenhalle. Klar fahren da die Rettungsdienste vorbei, aber das ist weit weg vom Trubel, wo der Wartebereich für fußläufige Patienten oder wartende Patienten ist. Da ist es wesentlich ruhiger. Mhm. Das finde ich ganz gut, ja. Dann die Linderung der Atemnot. Genau, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, mit geeigneten Medikamenten. Volumengabe unterlassen, das hat keine Konsequenz mehr in dem Stadium. Und was wichtig ist, die weitere Disposition. Also wenn man das anwendet, das Akronym, und dann sieht, okay, der Patient hat hohe Punkte, der gehört auf eine geeignete Station, nicht sagen, ja, machen wir gleich, sondern dann auch wirklich, okay, anrufen. Und die Palliativstation bei uns ist da auch sehr kooperativ. Die sagen dann, okay, lagert ihn gerade in ein Bett, wenn es noch nicht passiert ist. Und dann holen wir den auch sehr zeitnah ab.
Das ist natürlich cool. Super, ja, das ist wirklich cool. Du hast in deiner Arbeit auch von einem Notfallkit gesprochen. Magst du kurz sagen, was es damit auf sich hat?
Ja, also gerade wenn die Palliativstation voll ist und jemand sterbend zu uns reinkommt, der vielleicht nicht palliativ gemeldet war, sondern halt wirklich aus dem Altenheim, und man entscheidet sich dann in so einer Teamentscheidung, okay, der Patient würde dann eher palliativ laufen mit Rücksprache von den Angehörigen und die können aktuell nicht aufnehmen, finde ich es wichtig, immer so ein paar Basics da zu haben, wie man es dem Patienten schön machen kann in der Notaufnahme. Und da habe ich mich dann mit denen auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, was kann man denn machen in der Notaufnahme, dass das eben funktioniert. Also was brauche ich für so ein kleines Notfallkit quasi? Und da habe ich mir dann angeschaut, dass zum Beispiel Aromapflege ein großer Punkt ist, womit man die Leute so begleiten kann im Endeffekt.
Ja.
Und habe dann geschaut, was ist da gut für die Patienten? Natürlich immer nach Vorliebe. Also wenn jemand zum Beispiel Lavendel absolut nicht ab kann, hänge ich da keine Kompresse mit Lavendelduft dran. Das würde eher das Gegenteil bewirken. Aber beruhigende Öle nehmen oder zum Beispiel Mandarine, das wirkt angstlösend, stimmungsaufhellend, sowas. Das habe ich auch im privaten Umfeld bei versterbenden Angehörigen gemacht. Ich hatte den Eindruck, es hat wirklich geholfen, tatsächlich. Genau, also so Aromatherapie, dann Mundpflege. Ganz viele sterbende Patienten haben einfach einen total trockenen Mund, eben weil sie auch keine Flüssigkeitsaufnahme mehr hatten.
Ja.
Da darf man ruhig, wenn man weiß, was der Patient gerne mag, das verwenden und ansonsten halt einfach wirklich mit ein bisschen Wasser und Stäbchen da den Mund befeuchten. Das tut schon ganz gut.
Und dieses Notfallkit habt ihr fertig gepackt, immer vorrätig da?
Noch nicht, nein,
noch
leider.
Nicht. Ist das Ziel?
Also ich würde das gerne implementieren, ja. Ich finde das nämlich ganz gut, weil es halt nicht viel Platz wegnimmt, so wie ich mir das vorstelle tatsächlich. Und wir haben halt auch viel mit dem Patientenklientel zu tun, sage ich jetzt mal.
Ja.
Deswegen wäre schon schön, wenn man das dann in einer kleinen Box in der Notaufnahme hat, dass wenn sowas ist, dass man reagieren kann, ja.
Genau. Gute Idee. Hab ich jetzt sonst noch was Wichtiges vergessen? Gibt es irgendwas aus deiner Arbeit, aus dem ganzen Thema heraus, was du noch gerne loswerden möchtest?
Ja, ich würde einfach tatsächlich gerne nochmal erwähnen, dass so eine Patientengruppe halt wirklich oft durchs Raster fällt. Man hat meiner Meinung nach mehr Patienten, die eigentlich sterbend sind, wo es dann hieß, ja, der war gerade ein bisschen auf Station, 2-3 Stunden, dann ist er verstorben. Da finde ich es schade. Die fallen oft durchs Raster, habt da ein Auge drauf, guckt nach den Menschen. Gerade die brauchen unsere Unterstützung eigentlich, also die emotionale Unterstützung vor allem am meisten. Und gerade in Hektik und Stress gehen die wirklich oft unter, ja.
Das ist ein tolles Schlusswort für das Thema. Vielleicht dennoch nochmal ganz kurz zusammenfassend, kannst du so mit 2-3 Sätzen sagen, wenn wir sie nicht durchs Raster fallen lassen, auf was müssen wir achten in der Betreuung der Sterbenden? Was ist wirklich so die Key Message jetzt deiner Arbeit?
Ja, dass man die Patienten früh erkennt und priorisiert, wenn sie es denn verdient haben nach dem Scoring. Dass man bei dem Ganzen strukturiert vorgeht. Also wenn ein Patient kommt, der sterbend ist, man macht ein 10-for-10 oder ein Team-Timeout, bespricht es. Und dann muss halt auch gehandelt werden. Also es wird klar priorisiert, was machen wir noch hier unten? Wir lindern die Symptome und dann geht er eben auf eine geeignete Station und halt wirklich immer aufs Wohlbefinden und den würdigen Umgang mit den Patienten achten. Das ist ganz wichtig, dass man da gut mit den Leuten umgeht. Ja.
Super. An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser wirklich tollen Arbeit. Herzlichen Glückwunsch zum Notfallpflegepreis, den hast du dir absolut verdient. An dieser Stelle möchte ich jetzt auch nochmal dazu aufrufen, dich zu unterstützen. Also wer sich auch mit dem Thema näher beschäftigen möchte, wir leiten den Kontakt sehr, sehr gerne weiter. Und natürlich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Ganze hier auch nochmal vorzustellen. Vielen Dank. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch, ehrlicherweise, ja.
Gut, also vielleicht sprechen wir uns ja dann nochmal wieder. Jetzt aber erstmal alles Gute dir und bis demnächst dann.
Bis demnächst, vielen Dank nochmal.
So, wir hoffen, euch hat das Interview gefallen. Das Thema ist ja sicher sehr relevant für die Notaufnahmen, für uns.
Ich finde es auch spannend, so diese Konzeptentwicklung, dieses Heaven-Akronym. Also vielleicht findet das ja langsam Verbreitung. Ich glaube, es sind ein paar ganz gute Ansätze in dem Interview.
Und wer das Poster interessiert, ist ja auf unserer Homepage aufgeschaltet.
Also nicht das Poster, Andi, sondern die Facharbeit.
Die Facharbeit, Entschuldigung.
Aber es sei dir aufgrund der hohen Temperaturen natürlich verziehen.
Vielen Dank.
Noch ein kleiner Aufruf. Wie ihr gemerkt habt, sind uns ein bisschen die Witze ausgegangen.
Aber vielleicht habt ihr noch ein paar coole Witze, die ans Ende des Podcasts passen. Lasst sie uns doch auch einfach zukommen. Ihr merkt, wir machen heute ganz viel Arbeitssharing. Wir brauchen eure Unterstützung.
Also im Prinzip, wir versuchen Arbeitssharing.
Stimmt, bisher scheitern wir noch. Also wir flehen euch an. Rettet uns, bevor wir hier, was auch immer. Komm, es ist zu heiß, wir hören auf, okay?
Ja, bin sehr dafür, bevor ich hier völlig dehydriere.
Macht's gut.
Also dann, macht's gut, bis nächsten Monat.
Tschüss.